Tatort Ostschweiz. Die FM1-Moderatorin Katharina Mistakidis redet mit Redaktorinnen und Redaktoren vom Tagblatt über Kriminalfälle, die die Region bewegen.
In unserem heutigen Fall wird aus seinem Haus in Rebstein ein Millionär entführt, dann in Ketten gelegt und im Wald im Toggenburg festgehalten. So viel vorneweg zu dem unglaublichen Entführungsfall vom Rindtaler Fabrikant Karl Zünd. Bei mir ist Sandra Büchler. Du beschäftigst dich als Redakteur vom St. Galler Tagblatt noch öppen einmal mit Kriminalfällen aus der Region.
Ja, schon. Kriminalfälle, jetzt nicht gerade die grossen Kriminalfälle, sind häufig so Kleinkriminelle, die in Strafbefehlen abgehandelt werden, weil vieles ja gar nicht vor Gericht kommt. Und dort sind jetzt zum Teil wahnwitzige Delikte, die Leute begehen.
Ja, also so ein bisschen dein Steckenpferd Strafbefehl. Für den heutigen Fall, den wir jetzt aber besprechen, hast du recherchiert, eben im Zusammenhang mit der Entführung von dem Karl Zünd. Aber jetzt, wenn wir noch schnell vorne anfangen, bei deiner Arbeit, hast du da einfach für den Gerichtsfall die Akten beantragen
können? Ja, das ist nicht so einfach. In der Schweiz, nach 30 Jahren kommt man dann wieder mal an die Akten an. Aber wenn ein aktueller Fall, dort ist es nahezu unmöglich, wenn man nicht selber am Gerichtsverhandlung war, um an so einen Unterlagen anzukommen.
Und wie hast du es in dem Fall gemacht, dass du uns den in deinem Artikel so detailreich hast können beschreiben?
Ja, das war das Glück bei der Kantonspolizei. Sie haben den Fall intern aufgearbeitet für das Polizeimuseum und haben ein relativ umfangreiches Redemanuskript vom damaligen Polizeikommandant und mir zur Verfügung gestellt. Und dort drin ist alles detailliert beschrieben gewesen, wie das abgelaufen ist, weil er hat das eine Erpressung in dem Fall, das ist höchst selten und da hat man auch anderen Polizeikorps zur Verfügung gestellt, wie man vorgehen würde in so einem Fall.
Also quasi exemplarisch behandelt. Ja, dann bist du eingetaucht in den spannenden, unglaublichen Fall. Wir gehen an den 16. Juli 1989 ist es gewesen. Da sind zwei Unbekannte eingebrochen in Rebstein in das Haus von Karl Zünd.
Eingebrochen in der Nacht und haben den Mann entführt. Die Frau haben sie in Ketten gelegt, im Badzimmer, glaube ich, oder in die Sauna eingesperrt. Und haben ihr gesagt, wir haben ihn entführt, wir fordern Lösegeld, wir melden uns wieder. Und wenn er die Polizei einschaltet, ist er tot. Wir gehen dann in ein Grab rein, im Wald, ganz weit im Wald. Und wenn er die Polizei einschaltet, dann wird er dort verdursten, verhungern. Ja.
Also brutalste Drohung, nicht nur der Überfall brutal, sondern auch natürlich eine völlig verängstigte Ehefrau. Dann.
Ja, ja. Die hat sich dann irgendwie können mit, obwohl sie gefesselt war an den Händen und Füßen, hat sie sich können zu den Nachbarn überroben und hat dann können die Polizei informieren.
Das, was sie eigentlich nicht hätte sollen machen?
Nein, ja, die war so verängstigt. Also ich glaube, die ist gerade das Erste, was sie gemacht haben.
Die Frau von dem entführten Karl Zünd konnte die Polizei verständigen. Und dann, wie kommt man denen auf die Spur? Also ich meine, die waren ja dann schon getürmt mit dem Entführten. Die
Polizeiarbeit muss man sich da halt ein bisschen anders vorstellen. Man hat noch keine Handys, man hat noch keine irgendwie können...
Die Ortung oder so ist ja nicht
gegangen. Wir haben nicht mehr gewusst, wer es ist.
Ja,
also
genau.
Keine Ahnung, wo die hin sind. Ob eine leere Drohung ist oder... also zum so sagen, es war keine leere Drohung gewesen. Sie haben wirklich ein Grab ausgehoben im Toggenburg. Die sind dann in die Schwägalp geflüchtet, in ein Ferienhäuschen oder in so einer Alp, wo sie dann gefangen gehalten haben und eigentlich relativ gut behandelt haben, hier noch in den ersten Tagen. Und dann ist aber die Polizei auf die Spur gekommen, hat auch ein Blickjournalist, ist am zweiten Tag gerade schon bei dieser Familie gewesen, hat da mitbekommen, hat es am nächsten Tag auf die Titelseite gebracht und dann haben sie gewusst, gerade den Führer, ja, die Polizei ist hinter uns her.
Also das heisst, der Artikel hat eigentlich, könnte man fast sagen, Polizeiarbeit ein bisschen behindert, weil nachher
also
natürlich...
Also massiv haben sie gesagt, der Kommandant hat ihm geschrieben, ob man eine Öffentlichkeitsfahndung machen will, ja oder nein. Aber es hat einerseits ist es hilfreich gewesen, weil nachher haben sie gewusst, dass die Polizei hinter ihnen noch ist. Andererseits hat es aber viele mögliche Strategien von der Polizei verunmöglicht.
Die Polizei hat dann ja, ich habe das so genau gelesen, die hat Aktion Gallus geheissen. Auch mit Interpol hat man dann sehr schnell zusammengearbeitet. Und wie du eben sagst, sie sind ihnen auf den Fersen gewesen und sind dann sogar so weit gekommen, dass sie haben müssen von dieser Schwegalp, wie du gesagt hast, die Entführer haben von dort wieder müssen weiterziehen, weil die Polizei ihnen auf den Fersen war.
Einen Tag später oder sogar noch am gleichen Tag war die Polizei in dem Ferienhäuschen und hat das gefunden.
Ja. Die sind aber da schon weg gewesen, natürlich, die Entführer.
Ja,
und
sind dann ins Toggenburg, im hintersten Ecke vom Toggenburg, also wirklich ein Ort, wo man jetzt nicht so häufig vorbeikommt, haben sie dann den gefangen gehalten und haben dann, also den rabiat behandelt. Die haben dann wirklich auch in Ketten gelegt und haben so einen Apparat nebenan getan. Das war vor einer Trappe gewesen, und gesagt, eben, wenn du dich bewegst oder dich willst losreissen, dann explodiert der.
Also sie haben ihn eingeschüchtert natürlich. Also
schon massiv, ja.
Gleichzeitig mussten sie natürlich ihre Geldforderung stellen. Das haben sie gemacht über ein Schliessfach am Bahnhof Uster.
Sie haben den Kontakt aufgenommen mit der Familie, mit dem Sohn, und haben ja die ersten Lösegeldanweisungen gegeben. Also es war relativ raffiniert gewesen, mit einem Tonbändchen, das dann im Schliessfach war, wo ihnen dann wieder gesagt hat, in zwei Tagen gehen wir dort und dort hin, an dem Schliessfach wird die nächste Anweisung sein.
Und gesprochen haben sie es aber nicht selber, sondern sie haben es den Karl Zünd, den Entführten, sprechen
genau,
lassen.
Ja.
Sie haben hier eben schon gewusst, und er hat auch gesagt, schalte die Polizei wieder aus, das ist nicht gut gewesen. Also sie haben da auch gerade schon, es ist wie so ein Katz-und-Maus-Spiel, man hat da gerade schon aufeinander reagiert. Wie ist es nachher weitergegangen?
Die Lösegeldübergabe hat dann in Wattwil angefangen. Sie haben den Sohn in eine Telefonzelle beordert und dort jetzt wiederum einen Anruf gegeben. Und der gesagt, unter dem Telefonapparat hat es einen Schlüssel angeklebt, der wiederum zu einem Schliessfach am Bahnhof Wattwil geht, wo es einen roten Rucksack hatte. Und dort soll er das Lösegeld rein tun. Mit der Anweisung, er soll jetzt in den Zug einsteigen, von Wattwil auf Zürich. Das war zu Abend um 10 Uhr, glaube ich, irgendwann. Und wenn sie ein Lichtzeichen geben, mit einer Taschenlampe aus dem fahrenden Zug das Lösegeld, den Rucksack mit dem Lösegeld rauswerfen. Da hatte man noch Zeug, wo man die Fenster aufmachen konnte. Das wäre ja heutzutage gar nicht mehr möglich.
Also erstens hat man noch Telefonzellen, wo man einfach darauf anrufen konnte. Und dann eben ein Zeug mit noch das Fenster runterlassen. Hat der Sohn das gemacht? Also die Polizei war ja immer auch involviert gewesen, aber wieso hat denn der das gemacht?
Er hatte einen Zettel, den er dann sich selber geschrieben hat, den er dann in der Telefonzelle liegen lassen hat und gesagt hat, bitte Polizei, bleibe draussen, weil er hat nachher, also in dem Rucksack hatte es auch noch einen Brief von seinem Vater, wo ihm gesagt hat, also lebe wohl. Also der hat wirklich gemeint, es sei aus.
Ja, jetzt ist fertig. Und dann hat der Sohn, das hat der Sohn veranlasst, um der Polizei sozusagen Anweisung zu geben.
Ja, haltet euch wirklich, kommt nicht auf den Zug, kommt nicht in den letzten Wagen, so die Anweisung, aber Polizei wäre nicht Polizei, sie ist trotzdem irgendwo unterwegs gewesen und hat das schon antizipiert, dass es vermutlich auf den Zug gehen könnte, entweder Richtung St. Gallen oder in die andere Richtung, Richtung Uznach.
Ja.
Also die haben schon irgendwie gewusst, wohin könnte es gehen.
Ja. Also in dem Fall ist der dort mal 27-jährige Sohn eingestiegen in den Zug mit dem roten Rucksack, mit dem Lösegeld.
Ja, und kurz vor Rapperswil ist dann, hat er das Lichtzeichen gesehen und hat ihn rausgeworfen.
Unglaublich.
In die Nacht raus.
Also ich stelle mir die Anspannung vor, wenn ich in dem letzten Wagen sitze, mit dem Rucksack, mit dem Lösegeld für meinen Vater, oder? Wie schaust du denn aus dem Fenster? Und auf welcher Seite schaust du aus dem Fenster?
Also sie haben schon genau klare Anweisungen. Links raus.
Ach, verrückt.
Es kommt ein Signal. Ja. Das sieht man dann schon. Also das ist,
und so ist
unmissverständlich. Ja.
Also der Rucksack ist aus, Millionen weg.
Die haben sich geschnappt, aber die Polizei war auch schon dort gewesen. Und es hat sofort wieder so Lichtkegel von Taschenlampen und irgendwelche Gestalten. Dann hat es noch irgendein Bärli dort gehabt, wo irgendwie gerade ein bisschen Mummenmachen
war. Völlig unbeteiligt.
Völlig unbeteiligt. Ja, die sind
Rucksack vorbei. Polizisten kommen.
Ja, nein, Polizisten mit den Waffen im Anschlag. Ja. Sie sind dann dort gekommen und dann haben die schon wollen. Und die, wir sind da nur...
Etwas anderes heisst es am Laufen, nicht Lösegeldforderung.
Ja. Und es hat dann einen Kontakt gegeben zwischen den Entführer und Polizisten. Und der Täter hat dann einen Warnschuss abgegeben.
Auf Polizisten?
Auf Polizisten. Hat seinen Rucksack verloren, dann auf der Flucht, ist davon gerannt und ist ab. Der Mittäter, den hat man dann verwischt in dem nächtlichen Chaos auf dieser Wiese.
Mhm. Jetzt aber wenn der Täter ab ist und ja jetzt weiss, dass die Polizei eben immer noch auf den Fersen ist, was passiert mit dem Entführten? Also der Karl Zünd ist in dem Erdloch mit dem Schlauch?
Sie haben ihn nicht in das Erdloch reingetan, da hat man dann nachher gefunden, dass das Loch ist wirklich vorhanden war.
Zum Angst machen mehr? Also nicht, oder vorbereitet? Nur nicht, er ist nicht da drin gelegen?
Nicht so ganz genau. Also, er wäre dort vertrunken, er wäre nicht verhungert, weil es ist schon Wasser in das Grab, wo sie ausgehoben haben, schon reingelaufen. Also, das wäre heftig gewesen. Aber sie haben dann also mit den Füßen und mit den Armen je an einem Baum gefesselt.
Im Wald rein?
Auf eine Luftmatratze und haben eine Henkerschlinge um den Hals gelegt. Und weil dann die Luftmatratze langsam die Luft rausgegangen ist, hat sich die Henkerschlinge immer mehr um seinen Hals gezogen.
Also er wäre verstickt?
Er wäre auch verstickt,
und
ja.
Wie ist es gekommen, dass er das überlebt hat?
Er hat sich irgendwie aus diesen Fesselungen können lösen. Er hat in letzter Sekunde quasi seinem sicheren Tod entronnen und ist dann umgekehrt in dem Wald und auf einen Bauer gestoßen, wo er in der Nähe gewohnt hat. Der hat ihn dann aufgenommen und dann haben sie aber gewartet, weil er genau gewusst, jetzt läuft die Lösegeldübergabe. Ich informiere jetzt noch niemand, weil wenn die Lösegeldübergabe schief geht, dann hätte er gewusst, was dann könnte passieren.
Also er hätte sich befreien aus den Fängen von diesen, ich stelle mir sehr brutalen Entführern vor, weil sie haben ihn ja dann wirklich nicht mehr zimperlich behandelt. Und gleich ist er klar genug, also nicht panisch, sondern überlegt genug, zu sagen, hey, warten wir noch kurz, bevor wir die Polizei anrufen. Die haben ja jetzt eben die Übergabe am Laufen.
Ja, sie haben ihm schon gedroht, dass irgendwann italienische Killer käme und ihn auch noch dann umbringen würde. Also für den Fall, dass er sich...
Das war wiederum,
glaube ich, eine leere Drohung gewesen.
Okay. Was kannst du uns zu diesen zwei... Wir reden jetzt noch von zwei unbekannten Tätern. Was wissen wir über die?
Vom einen weiss man sehr wenig, das ist der Komplize, aber so der Haupttäter, das ist ein, heute Montenegriner, der lebt noch übrigens, der ist in Österreich in Haft.
Zu dem kommen wir später noch dazu.
Und die haben sich im Ex-Jugoslawien kennengelernt, im Knast. Die haben schon früher kriminelle Karrieren eingeschlagen und haben dann den Plan gehabt, wir gehen in die Schweiz und führen Millionäre entführen zum Lösegeld. Erpressen. Der Haupttäter, der war immer einfach aufs Geld aus. Er hat nicht wollen Leute umbringen, er hat einfach immer das grosse Geld vor Augen gehabt.
Bis jetzt haben wir vom Haupttäter geredet. Es ist der 34-jährige Montenegriner Svetislav Danilovic. Er ist, nachdem er den Rucksack verloren hat, also die Lösegeldübergabe gescheitert ist, ist er ab zurück ins Bahnhof Büffe auf Wattwil. Und in der Zwischenzeit hat eben der Landwirt, der Karl Zünd aufgenommen hat, ihn zurückgefahren auf Rebstein. Und der Danilovic hockt eben auf der Flucht im Bahnhof Büffe Wattwil.
Der hat dann irgendwie mitbekommen, dass er Karl Zünd können
befreien.
Keine Ahnung, wie das gegangen ist, ob da irgendwie im Radio gekommen ist oder so irgendetwas. Also das wäre das Einzige, was man sich vorstellen könnte. Ja. Hat dann gemerkt, in der Schweiz ist es nicht mehr gut und ist dann auf Deutschland, auf Osnabrück, ist er untertaucht.
Hat sich abgesetzt auf Osnabrück. Wahrscheinlich, wenn man jetzt einfach das so ruhen gelassen hätte, wäre der verschwunden gewesen.
Den hat man nicht mehr gefunden.
Bis er irgendwann wieder etwas würde. Aber grundsätzlich hätte er abtauchen können. Das ist aber nicht so gekommen.
Er hat jeweils einmal in der Woche seinem einem Sohn, der in der Nähe von Zürich gelebt hat, angerufen. Also, zudem hat er offenbar ein inniges Verhältnis gehabt und hat ihm angerufen und da hat dann ausgelöst, dass sie eine Fangschaltung machen können und herausfinden, von woher dass er anruft. Also, das war auch wiederum Technik von früher. Man hätte schon herausfinden, aber es hat relativ viel gebraucht, bis sie gewusst haben, wo genau dass er zu Deutschland anruft.
Also, die Polizei ist aber an dem Entführungsfall dran geblieben und hat immer noch versucht, um den Täter zu fassen, was ja dann auch passiert ist.
Ja, wir haben ihn dann in Deutschland geschnappt und haben ihn in der Schweiz ausgeliefert und ist da verurteilt worden.
Vom St. Galler Kantonsgericht wegen Entführung, Gefährdung vom Leben und Freiheitsberaubung. Da ist er 1990 zu 11 Jahren Zuchthaus und lebenslänglicher Landesverweisung verurteilt worden.
Dann hat er erst richtig angefangen. Er hat die Bilanz, also die Zeitschrift genommen, die 200 reichsten Schweizer.
Im Gefängnis, während der Strafe abhockt.
Und hat sich dann 70 Namen rausgeschrieben. Und für den Moment, wo er dann wieder rauskommt, genau dasselbe Spiel, hat sich dann der Martin Ebner als Ziel ausgesucht. Der Christoph Blocher ist auch auf seiner Liste gestanden. Also eine illustre Liste von Millionen. Also es ist auch wirklich eine Anleitung für
die Bilanz ist sozusagen die Anleitung.
Für eine Erpressung ist es perfekt.
Okay. Und nachher, als er rausgekommen ist?
Er ist aus dem Gefängnis geflüchtet mit einem Komplizen.
Wieder so eine unglaubliche Wendung, oder?
Ja.
Also er ist nicht nur ein verurteilter Entführer von einem Millionär, nein, er kann auch noch aus dem Gefängnis ausbrechen.
Damals war es noch viel einfacher, um aus einem Gefängnis auszubrechen. Heutzutage ist es auch nicht mehr möglich.
Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn er ausgebrochen ist? Ist da etwas bekannt darüber?
Ich meinte, dass ich wirklich so wie es im Film mit Bettlaken zusammengebunden und aus dem Fenster raus und
abgeseilt.
Ja.
Also draussen und dann geht zum Nächsten auf seiner Liste, die er eben mit der Bilanz erstellt hat, zum Banker Martin Ebner.
Er war aber nicht rum, nur die Frau hat sie dann gefesselt und ist wieder weg. Und hat sich quasi abgehakt und ist auf die Nächste los.
Dort ist er dann
Liste.
Eben zum Thurgauer Industriellen, zum Martin Model. Und vor dieser Entführung hat er aber zuerst noch schön vorbereitet. Also wir müssen schon auch noch sagen, der Svetislav Danilovic hat sich das alles gut überlegt. Er hat nämlich vor dieser nächsten Entführung einen Brückenpfeiler vorbereitet als Kerker.
Ich stelle mir das schauerhaft vor. Also, da müssen Pritschen drin sein, Schmerzmittel parat, auch Beruhigungsmittel, aber auch solche, die ihn aufputschen würden, falls er irgendwie rübergehen würde. Der hätte wirklich einkerkern.
Er hätte dann ja schlussendlich also, den Model auch entführen können, hätte ihn in seinem Auto gehabt und dann ist einer von diesen, in dem Fall so vielen komischen Zufällen, ist etwas schief gegangen.
Ein Pneu ist geplatzt während der Fahrt und er hat ihm dann auch gesagt, ja, zu kritisch, er ist geflüchtet und der Model, der gefesselt war, hat sich dann auch irgendwie lösen können und hat dann, also gut, wenn du auf der Autobahn bist und
Pneu platzt,
dann fällt dann da irgendjemand mal auf und hat sich dann so können befreien.
Okay. Und der Montenegriner ist weiter, oder? Sozusagen, also es ist ein bisschen wie, mir kommt es vor, von einem Entführungsfall zum nächsten. Wenn halt der nicht klappt,
probiere den nächsten, ja.
Der ist dann im Kanton Schweiz gelandet, beim Sohn von Charles Vögele.
Das ist dann auch wieder so eine Wahnsinnsgeschichte. Er ist eingebrochen, wieder in das Haus. Und wo er die Frau gesehen hat, die war schwanger gewesen, dort mal. Dort hat er abgebrochen. Hat er gesagt, das hat er nicht mehr weitergemacht. Er hat dann noch Schmuck mitgenommen, aber nicht mehr entführt.
Also der brutale Typ, wie ich ihn mir vorstelle, der Entführer, der ja so skrupellos auch in der Geschichte, die wir schon gehört haben, gehandelt hat, eine schwangere Frau, da hat er aufgehört.
Das war seine rote Linie, offenbar. Das hat er nicht wollen.
Und kurz darauf haben sie ihn gefasst.
Und ist wieder ins Gefängnis gewandert. Und dann hat er es aber abgehockt. Dann hat er seine Strafe abgehockt.
Das war im März 1997. Da haben sie ihn zu 14 Jahren Zuchthaus verurteilt. Ohne Verwahrung.
Ohne Verwahrung. Da hat es hier eigentlich noch gar nicht so richtig gegeben. Und ist dann nach 10 Jahren, nach guter Führung, regulär entlohnt worden aus dem Gefängnis. Und hat sich auf Österreich abgesetzt.
Also er hat die Schweiz sowieso müssen verlassen.
Ja.
Er hat ja den Landesverweis schon gehabt. Aber er hat sich dann ins Ausland abgesetzt. Und ich weiss nicht, ob man es schon ahnt, wenn man uns zulässt. Er hat dann zu Österreich gerade wieder von vorne angefangen.
Zu Österreich hat man noch nicht gekannt. Er ist dann dort auch als Kettenphantom in der Boulevardpresse bekannt gewesen. Er hat auch wieder reiche Industrielle, genau, also der gleiche Modus operandi, einfach wie in der Schweiz. Und dann nach und nach hat man dann herausgefunden, das ist der. Er hat sich wieder mit einem zusammentun, den er irgendwie kennengelernt hat und hat dann das gleiche Spiel nochmal gemacht.
Und auch bei diesen Versuchen ist er immer wieder also gescheitert oder dann schlussendlich in Belgrad ja gefasst worden und an Österreich ausgeliefert, wo er heute einsitzt.
Er ist in der Nähe von Graz, ist er im Gefängnis, ist glaube mittlerweile 67, 68, irgendetwas so in die Richtung. Da habe ich mal herausgefunden, da habe ich mit der österreichischen Justiz geschrieben und die haben mir das so gesagt. Spannend wäre jetzt die Frage, ob er jetzt irgendwelche Form von Reue hätte. Jetzt, wo es vielleicht bei ihm auch so an das Lebensende geht, weiss ja nicht, wie der Zweig ist.
Ja, vielleicht liest er immer noch, hat er noch das Bilanzabo.
Ja.
Mal ab und zu noch so.
Und knows, vielleicht hat er noch so Träume. Also, und man muss dazu sagen, er hat ja nie Geld bekommen. Also, das einzige Mal, wo er den roten Rucksack hatte in Händen, wo wirklich 2 Millionen drin waren, dann hat er dann nachher verloren.
Auf der Flucht. Ja. Und du hast gesagt, eben, er sitzt im Gefängnis in der Nähe von Graz. Du hast aber Kontakt mit dem Sohn aus dem Fall.
Das ist der Sohn, der die Lösegeldübergabe gemacht hat.
Sohn von Karl Zünd.
Ja, genau.
Warum hast du ihn kontaktiert?
Ich wollte den Sohn vorwarnen, dass der Artikel kommt. Weil es ist immer so, es gibt Reaktionen, wenn ein Artikel einfach so kommt in der Zeitung und es dann nachher heisst, da bist doch du gewesen. Du heisst es doch so.
Ah, okay, ja.
Und ich finde es als Journalist finde ich da wichtig, dass man so Leute, man hat ja nicht gefragt, wollen eher, dass man den Artikel macht. Und dann finde ich es journalistische Pflicht, dass man die Leute kontaktiert, zumindest sagt, eben, das kommt dann. Und ich habe dann aufgespürt über ein irrige Wege. Aber ich habe herausgefunden, wie er heisst und wo er wohnt. Ich habe ihn angerufen. Und also seine erste Frage war dann auch, wieso machen wir das? Und auf das hatte ich gar keine so gute Antwort gehabt, weil wir machen das True-Crime-Format.
Mit Fällen, die die Ostschweiz so bewegen. Und
ja, und wo man einfach findet, ja, das ist ein spannender Fall und da haben wir es aufgearbeitet. Und hätten eigentlich relativ cool reagiert und gesagt, ja, da ist Presse, das kann man machen, aber er wolle jetzt nicht auftauchen in dem Artikel. Und hätten aber gefragt, ob ich ihm den Text schicken könnte. Und hat es dann auch seinen Geschwistern weitergeleitet, damit die einfach vorgewarnt sind, dass der kommt. Hat aber auch nie mehr eine Rückmeldung mehr gegeben. Somit hatte ich das Gefühl, ich glaube, in Ordnung.
Und was mir an dem Fall am meisten in Erinnerung bleibt, ist, dass tatsächlich jemand verurteilt wird wegen einer Entführung und beim Absitzen von diesem Urteil wieder Bilanz liest, um die nächste Entführung zu planen.
Tatort Ostschweiz, eine Zusammenarbeit vom St. Galler Tagblatt und FM1.